Ja, liebe Geschwister hier in Refrath, ich freue mich, euch wiederzusehen, begleitet von 8 Teenagern und einer Mitarbeiterin von der Jüngerschaftsferienbibelschule. Als ich vor 3 Tagen am Donnerstagabend da bei Oberelben in dem Jungschar-Camp war, da habe ich mich wirklich gefreut, als Ralf so erzählte, wie sie zu diesem Terrain da gekommen sind. Ein Geschenk Gottes, verbunden natürlich mit einigen Hürden und viel Arbeit, das ganze Grundstück sauber zu machen, zuzubereiten für den Zweck, dem es jetzt dienen soll. Auch der Kontakt mit den Nachbarn, mit dem Jagdaufseher. Es ist oft so, wenn Gott neue Wege aufbricht, dann geschieht das nicht immer ohne Schwierigkeiten. Aber man erkennt irgendwo klar, in die Richtung soll es jetzt weitergehen. Und es ist immer ein großer Segen, wenn Gott neue Türen öffnet oder Bestehendes erhält. Und so sind wir einfach dankbar, dass wir hier in Deutschland und besonders im oberbergischen Land, das ja mit vielen Christengemeinden übersät ist, dem Herrn dienen dürfen, evangelisieren dürfen, Jugendfreizeiten veranstalten dürfen. Das ist alles ein großes Geschenk der Gnade Gottes. Es gibt so viele Länder auf dieser Erde, wo das nicht möglich ist. Wir wollen dem Herrn danken und auch immer wieder uns auf die richtige Prioritätenreihenfolge besinnen. Das ist das Thema des heutigen Morgens: Jesus zuerst. Die Gefahr der falschen Prioritäten. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist noch nicht lange vorbei. Jeder Christ muss dieses Ereignis irgendwo einordnen, mehr oder weniger in seinem Leben. Ich für mich persönlich habe beschlossen, in der Regel keine ganzen Fußballspiele anzugucken. Nicht, weil ich finde, ein Christ sollte das tun oder auch nicht, aber ich persönlich ereifere mich dann so, weil ich so mitgehe mit dem Spiel und dann entwischen mir auch schon mal unfreundliche Worte oder vielleicht auch eine zu stark zum Ausdruck gebrachte Freude, wo ich mir dann nach dem Spiel sagen muss, das ist es eigentlich nicht wert, dass man sich so da hineinsteigert. Es ist doch, ja, wie so viele sagen, nur wenn auch die schönste Nebensache der Welt. Und wir sollten, oder ich möchte mich da nicht so hineinsteigern. Ich werde dann immer zu emotional. Aber was ich mir dann vor allen Dingen sage, ist, wie ist das denn mit dem Evangelium, mit Jesus Christus, mit dem ewigen Leben, mit der ganzen Botschaft, die mit dem Evangelium verbunden ist? Kann ich da auch so emotional werden? Kann ich mich da auch so hineinsteigern? Kann ich mich da auch so erfreuen oder betrüben über Bekehrungen oder verhärtete Herzen? Das ist die Frage, der wir heute Morgen nachgehen möchten. Es ist ein eher evangelistisches Thema. Und von daher soll keiner denken, dass ich jetzt meine, ihr müsstet euch alle bekehren. Aber es ist zwischendurch immer wieder gut, wenn man auch als Christ, der vielleicht schon seit 10, 20 oder 50 Jahren bekehrt ist, sich neu auf die Grundlagen des Evangeliums besinnt und was die Dringlichkeit des Evangeliums und des ewigen Lebens in unserem Leben für eine Rolle spielen soll. Und dann natürlich auch im Leben von anderen, mit denen wir in Kontakt kommen. Wir wollen also gemeinsam zunächst den Text lesen unter dem Titel Jesus zuerst, die Gefahr der falschen Prioritäten, Lukas 12, die Verse 49 bis 59. Lesen wir den Text und schauen ihn dann im Einzelnen an. Lukas 12, Vers 49. Jesus sagt: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und was will ich, wenn es schon angezündet ist? Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist? Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein, 3 werden mit 2 und 2 mit 3 entzweit sein, der Vater mit dem Sohn. Und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Er sprach aber auch zu den Volksmengen: Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, sagt ihr, es wird Hitze geben. Und es geschieht. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor die Obrigkeit, das heißt vor den Richter gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Soweit unser Text. Er bildet das Ende des Kapitel 12 des Lukas-Evangeliums. Und in diesem 12. Kapitel geht es von Anfang an immer und immer wieder um diesen Kontrast Zeit und Ewigkeit. In Vers 4 des Kapitels sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Das ist Gott, der Richter über alle Menschen. Das Zeitliche tut weh, aber nur zeitlich begrenzt. Das Ewige ist ewig und viel gewichtiger. Und im Verlauf des Kapitels kommt ein Mann zu ihm und sagt ihm: Lehrer, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Und der Herr sagt ihm: Mensch, wer hat mich als Erbteiler über euch bestellt? Und dann erzählt der Herr Jesus das Gleichnis von dem reichen Kornbauer, der, um seine große Ernte einzubringen, neue Scheunen gebaut hat. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert und was du aufgehäuft hast, für wen wird es sein? Das ist das große Thema dieses 12. Kapitels und es wird abgeschlossen mit diesen 11 Versen, die wir gelesen haben. Diese 11 Verse lassen sich sehr einfach gliedern in folgende 3 Abschnitte. Zunächst die ersten 2 Verse, die wir gelesen haben, unter der Überschrift Jesus Richter und Gerichteter. Vielleicht etwas geheimnisvoll, weil es hier um Bilder geht, die der Jesus braucht, aber ich glaube, wir werden sie gut verstehen können. Dann die nächsten 3 Verse, 51 bis 53, Jesus, die große Wasserscheide der Menschheit. Und dann der größte Abschnitt, der sich wiederum in 2 Abschnitte gliedert, Verse 54 bis 59, von Wetterprognosen und offenen Rechnungen. Nach diesen 3 Gliederungsabschnitten wollen wir durch den Text gehen. Verse 49 bis 50, Jesus Richter und Gerichteter. Hier spricht der Jesus zunächst von sich selbst. Ich lese den Text noch einmal. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und jetzt in der überarbeiteten Elberfelder heißt es: Und was will ich, wenn es schon angezündet ist? Also warum bin ich noch hier, wenn dieses Feuer schon angezündet wäre, hätte mein Aufenthalt hier keinen Sinn. Man weiß aber nicht genau, ist das eine Frage, was will ich, wenn es schon angezündet ist? So übersetzt es, wie gesagt, die alte Elberfelder. In anderen Übersetzungen wird es als Aussage übersetzt. Das ist im Griechischen nicht so ganz klar, weil es noch keine Satzzeichen gab, eben wie Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Dann muss man aus dem Zusammenhang herausfinden, handelt es sich um eine Frage oder um einen Ausspruch. Man könnte also auch so lesen: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Aber es ist noch nicht angezündet, weil, Vers 50, ich habe zuerst mit einer Taufe getauft zu werden. Und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist? Was meint der Herr Jesus mit diesem Feuer? Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Also nach der Stunde, wenn einer von euch da eine feste Überzeugung hat, die jetzt nicht dem entspricht, was ich sage, dann bin ich sehr interessiert daran. Aber ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Der Herr Jesus spricht in diesen beiden Versen von den 2 großen Zielen seines ersten und seines zweiten Kommens. Aber er nimmt das zweite Kommen vorweg, nämlich das Kommen zum Gericht. Er sagt, eigentlich bin ich als der, dem alle Macht gegeben ist, der Herrscher über das ganze Universum, bin ich gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. das Feuer des Gerichtes. Und das wird geschehen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Die Propheten sind voll davon, was geschieht, wenn der Herr zum Gericht und zur Herrschaft über diese Erde wiederkommt. Ich lese nur einen Vers aus Zephania 3, Vers 8. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen. Die ganze Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Furchtbare Gerichtsaussprüche in Verbindung mit dem zweiten Kommen des Herrn, wenn er seinen Besitz- und Regierungsanspruch über die ganze Erde geltend machen wird. Das wird furchtbar sein für die ganze ungläubige und in Rebellion lebende Menschheit. Und so sagt der Herr, eigentlich bin ich gekommen, Feuer auf diese Erde zu werfen. Und wenn es schon angezündet wäre, dann würde mein unter euch sein als Mensch, als demütiger, dienender Mensch, gar keinen Sinn machen. Und gewissermaßen wünscht sich der Herr, dass dieses Feuer schon angezündet ist und diese Herrschaft endlich sichtbar wird und er sein gerechtes Reich ausbreiten kann über diese ganze Erde. Aber, und jetzt redet er in Vers 50 von seinem ersten Kommen, ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Und jetzt redet er von seinem Tod, von dem Sterben am Kreuz, wo dieses Feuer des Gerichtes nicht über die ungläubigen Menschen kommt, sondern über ihn selber gekommen ist, über den Herrn am Kreuz, als er für unsere Sünden ins Gericht gegangen ist. Wie bin ich beengt? Man könnte auch übersetzen, wie bin ich bedrückt? Wie bin ich bedrängt? Oder Luther sagt, wie ist mir so bange, bis ich mit dieser Taufe getauft werde, bis diese Taufe vollbracht ist. Der Herr Jesus ist am Kreuz gewissermaßen in das Feuer hineingetauft worden. Er ist ganz und gar umgeben worden von dem Gericht Gottes, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Herr Jesus ist in seinem ersten Kommen während der 33 Jahre seines Lebens auf dieses große Ziel hingegangen. Und wir können uns das nicht vorstellen, was es für ihn bedeutet hat, sein ganzes Leben lang zu wissen, ich gehe auf ein Lebensziel zu, das so furchtbar und schrecklich ist, wie es nie ein Mensch erlebt hat und nie ein Mensch erleben wird. Nämlich als der Sündlose, als der Heilige zur Sünde gemacht zu werden und dann von dem gerechten Gott für diese Sünde bestraft zu werden. Wenn er sagt, wie ist mir so bange oder wie bin ich bedrängt, wie bin ich beängstigt, bis es vollbracht ist, dann können wir dieses Verb vielleicht noch besser verstehen, wenn wir Lukas 19, Vers 43 aufschlagen. Da heißt es von dem kommenden Gericht über die Stadt Jerusalem, das ja 70 nach Christus von den Römern belagert wurde, das sagt der Herr in Lukas 19 voraus, Lukas 19, 43, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Eine Stadt, die von allen Seiten von ihren Feinden umzingelt wird, belagert wird, bedrängt wird, so fühlte sich der Herr Jesus in seinem Leben hier auf dieser Erde. Also das war kein großer Spaß, kein großes Vergnügen für ihn, über diese Erde zu gehen, denn er wusste, ich gehe auf ein Ziel zu und er sagte, ich bin bedrängt, ich bin eingeengt, mir ist bange, bis ich dieses Ziel erfüllt habe, bis ich mit dieser Taufe getauft bin. Oder in Lukas 22, Vers 63 wird dieses gleiche Verb auch noch einmal gebraucht. Als der Herr festgenommen und verspottet wird, Lukas 22, 63, und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Die ihn festhielten, die ihn bedrängten, umzingelten, keinen Ausweg ließen. Wir beten den Herrn Jesus an, besonders am Sonntagmorgen, wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen, und es gehört zu dem Aspekt, des Speisopfers, das im Ofen und in der Pfanne gebacken oder gebraten wurde, das in seiner Menschheit hier auf der Erde, der Herr Jesus in seinem Leben als Mensch auf der Erde, bedrängt war, wie wenn du dir vorstellst, ich werde in einen Ofen hineingesteckt und kann nicht raus. Das ist ein furchtbares Gefühl. Wir beten ihn an dafür, dass er für dich und mich diesen Weg gegangen ist, bis ans Ziel, bis er mit dieser Taufe getauft wurde, wo er für uns ins Gericht gegangen ist. Das ist die Einleitung gewissermaßen zu unserem Abschnitt. Jesus redet von seinem ersten und seinem zweiten Kommen, beziehungsweise seinem zweiten und seinem ersten Kommen, wie er bei seinem zweiten Kommen als Richter über die ganze Welt Feuer auf diese Erde werfen wird, wie er aber bei seinem ersten Kommen zuvor als Gerichteter die Sünden der Welt auf sich nahm. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Herz mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. So hat Fürchte Gott Gellert meisterhaft gedichtet und diese beiden Aspekte in einem kurzen Gedicht, in einem Lied auf den Punkt gebracht. Schauen wir uns den zweiten Abschnitt an. Jesus, die große Wasserscheide der Menschheit, die Verse 51 bis 53 nun. Ich lese sie noch einmal. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an fünf in einem Haus entzweit sein. Drei werden mit zweien und zwei mit dreien entzweit sein. Der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater. Die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter. Die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Nun spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Ab Vers 54 spricht er dann zu der Volksmenge. Aber jetzt informiert er, nachdem er festgelegt hat, wofür er auf dieser Erde gekommen ist, spricht er zu seinen Jüngern und bereitet sie darauf vor, dass die Botschaft, die sie verkündigen werden, nicht eine frohe Botschaft des Allerweltfriedens sein wird, die überall mit großem Applaus und Freude empfangen werden wird, sondern er bereitet sie darauf vor, dass die Botschaft, die sie verkündigen werden, entzweien wird. Das erleben wir seit 2000 Jahren. Warum hat sich bis heute nicht die ganze Welt freudig bekehrt und dankt 7 Milliarden Menschen Gott auf den Knien dafür, dass er gekommen ist, um unsere Sünden auf sich zu nehmen und uns zu vergeben? Warum tut das die Menschheit nicht? Weil das Evangelium, obwohl es eine frohe Botschaft ist, wenn es auf das sündige Menschenherz trifft, als Anstoß empfunden wird. Und das kündigt der Herr hier an. Er sagt, dass in den engsten natürlichen Beziehungen, selbst in Ehen und Familien, durch das Evangelium Entzweiung bewirkt werden wird. Wir haben eine Schwester bei uns in der Gemeinde. Sie ist ungefähr Anfang 40 zum Glauben gekommen. Sie hatte bereits erwachsene Kinder, war geschieden und nach der Bekehrung war sie lange Zeit sehr betrübt darüber, dass ihr Ex-Mann und ihre beiden Kinder nicht gläubig sind. Und dann hat sie einmal gesagt, jetzt habe ich einen Vers aus Apostelgeschichte 16 bekommen, wo Paulus zu dem Kerkermeister sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein ganzes Haus. Dann hat sie gesagt, diesen Vers habe ich jetzt bekommen und ich bin sicher, dass sich auch mein ganzes Haus, das heißt mein Mann und meine zwei Kinder, bekehren werden. Dann habe ich gesagt, ich will dir das nicht absprechen, dass dieser Vers auch für dein Haus gilt und ich wünsche es dir und eigentlich allen natürlich von Herzen, aber die Apostelgeschichte ist nicht ein Lehrbrief, sondern ein historisches Zeugnis. Und was in der Apostelgeschichte berichtet wird, ist nicht lehrmäßig bindend, sondern es wird vorgestellt, was durch die Apostel geschehen ist und was bewirkt wurde. Und nicht jedes Ereignis, das in der Apostelgeschichte geschieht, ist anzuwenden auf dein und mein Leben. Denke nur an Ananias und Sapphira, die tot umgefallen sind, weil sie geheuchelt haben. Man ist vielleicht sogar froh, dass das nicht immer so angewendet wird, auf alle Christen auch. Oder ein Elimas, der Zauberer, der von Paulus mit Blindheit geschlagen wird, weil er nicht glauben will. Und so müssten wir auch diese Aussage in Apostelgeschichte 16 von Paulus an den Kerkermeister einfach so sehen, dass der Paulus in dem Moment durch den Heiligen Geist diese Weisheit bekommen hat, das jetzt dem Kerkermeister zu verheißen. Und das ist dann auch so geschehen. Aber der Herr Jesus lehrt auch eine andere Seite, nämlich dass das Evangelium Familien trennen wird. Und das sieht man ja ganz besonders in muslimischen Ländern und in Ländern, wo Christen verfolgt werden, dass das Evangelium entzweit. Ich möchte aber ein Detail hervorheben zur Parallelstelle. Schlagt mal auf Matthäus 10. Dort wird das gleiche Thema angesprochen, aber in einer krasseren Weise, ebenso wie ich es gerade erwähnt habe in Bezug auf Länder, wo Verfolgung herrschte. Matthäus 10, Vers 21 sagt, der Bruder aber wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Vers 34, Matthäus 10, 34, denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Merkt ihr den Unterschied zwischen Matthäus und Lukas? Bei Matthäus ist es handfeste Verfolgung, Feindschaft. Bei Lukas spricht der Herr Jesus einfach von einer Trennung, die in den Herzen geschieht. Aber er sagt nicht, dass da Feindschaft sein muss, Verfolgung bis zum Tod. Aber das Evangelium trennt Herzen voneinander. Ich werde mich immer an die Verkäuferin erinnern in dem kleinen Supermarkt, den ich in den Walliser Alpen in den Jahren 1987 bis 1992 verwaltet habe. Wir sind in eine katholische Gegend ins Wallis gezogen, um dort Gemeindegründungsarbeit zu tun. Und dann hat sich eine Verkäuferin bekehrt aus katholischem Elternhaus. Und der Mann hat ihr sofort gesagt, wenn du Jesus mehr liebst als mich, dann bedeutet das die Scheidung für uns. Hat er sofort gesagt, das war für ihn klar. Aber sie sind zusammengeblieben, hat sich nicht scheiden lassen. Jedenfalls nicht sofort. Es hat eine Zeit gedauert. Sie hat natürlich gewartet, dass er sich bekehrt. Er hat sich nicht bekehrt. Also es kann sogar zur Scheidung kommen. Es muss nicht. Aber Fakt ist, die Herzen bleiben in dieser Frage voneinander getrennt. Und das kann für ein Ehepaar oder für Familienmitglieder, für Eltern und Kinder sehr, sehr schmerzhaft sein. Und das kündigt der Herr Jesus hier an. Und er warnt die Jünger und sagt, lasst euch nicht verführen, einlullen mit dem Gedanken, das Evangelium wird eine Art Weltökumene, Welttoleranz sein, dass alle Menschen unter dem Hut des Evangeliums glücklich werden und sich versöhnen. Das war mein großer Traum, als ich so ein junger Erwachsener war und den Sinn des Lebens suchte, Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ich suchte immer nach Lösungen, wie die Menschheit endlich in Frieden miteinander leben könnte. Und dann habe ich in den Religionen der Welt so mich erkundigt und gesucht, habe auch das Neue Testament gelesen. Und ich habe irgendwie gemerkt, ja, das Neue Testament bringt nicht wirklich eine Lösung für einen Weltfrieden, bis der Herr Jesus kommt und regiert. Das war mir schon klar. Wenn er kommt und sein Reich aufrichtet, aber in der Wartezeit ist das nicht so. Und deshalb ist das Evangelium ein Anstoß für die humanistische Welt, die versucht, die Menschheit zusammenzubringen unter dem Dach der UNO, einer Weltwirtschaft, einer Weltwährung, einer Weltökumene der Religionen, Toleranz bis zur totalen Selbstbestimmung, dass jeder selber bestimmen darf für sich, was gut und richtig ist, bis hin zum Geschlecht, dass er verändern kann, ein Junge darf ein Mädchen werden und umgekehrt. Das will die ganze Welt allen gewähren und zubilligen. Und dann können wir Frieden haben untereinander, wenn alle tun und lassen können, was sie wollen. Aber das wird keinen Frieden bringen, weil es kein Friede mit Gott ist. Und letzten Endes wird das sündige Menschenherz immer Krieg, immer Streit, immer Zerrüttung suchen und auch praktizieren. Ich bin in einer humanistischen Familie aufgewachsen. Veronique, meine Frau, ihre Verwandtschaft sind auch sehr geprägt. Und uns fällt immer wieder auf, bei unseren eigenen Kindern auch, wir haben 7 Kinder und 2 davon haben, nachdem sie im Teenageralter den Glauben zwar bekannt haben und sich auch haben taufen lassen, aber dann im jungen Erwachsenenalter haben sie sich wieder dieser humanistischen Idee zugewandt, weil sie gesagt haben, wir können das einfach nicht glauben, dass Gott die Menschheit in 2 Gruppen teilt. Das kann's doch nicht sein. Die einen werden errettet und die anderen gehen verloren und Sünder sind wir doch alle. Das war ein Anstoß für sie. Natürlich auch unterstützt durch die Verwandtschaft, die immer sagen, der Mensch ist fähig, der Mensch ist gut, der Mensch muss nur seine Qualitäten entfalten, er muss nur Bildung bekommen und er muss sich veredeln und verbessern und dann wird alles gut. Und das Evangelium sagt, nein, der Mensch ist ein Sünder von Grund auf und er kann sich nicht verbessern, er kann sich nicht veredeln. Und wenn er vor Gott durch das Evangelium nicht Sündenvergebung bekommt, dann bleibt er unter dem Gericht Gottes. Das ist ein furchtbarer Anstoß für den humanistisch geprägten Menschen. Und so zieht sich auch in unserer Familie diese Trennlinie der Herzen durch, ohne dass es bei uns zur Verfolgung käme. Wir waren mit unseren Kindern, mit allen Kindern im Urlaub, hatten eine gute Zeit, viele gute Gespräche, aber die Herzen sind getrennt in dieser Frage. Auch mit unseren Eltern und Großeltern. Und der Jesus hat uns vorgewarnt. Ja, es kann so weit gehen als Bestätigung. Schlagt noch kurz Lukas 17 auf und dann gehen wir zum dritten Abschnitt. Aber noch als Abschluss des zweiten Abschnitts. Wenn der Jesus wiederkommt, Lukas 17, dann spricht er davon, dass eben gerade Menschen, die so stark miteinander verbunden sind, getrennt werden. Lukas 17, Vers 33 bis 36. Wer irgend sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Wer aber irgendes verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden 2 auf einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere gelassen werden. 2 Frauen werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen und die andere gelassen werden. 2 werden auf dem Feld sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. Der letzte Vers steht nicht in allen Manuskripten bei Lukas, aber dafür bei Matthäus 24. Also 3 Personengruppen, 2 liegen auf einem Bett. Das ist ein Ehepaar. Die Frau wird genommen, der Mann wird gelassen. 2 Mahlen an der Mühle, das sind 2 Frauen, 2 Nachbarinnen vielleicht, die gemeinsam das Frühstück zubereiten. Und 2 arbeiten auf dem Feld, das sind 2 Kollegen beim gleichen Arbeitgeber, die arbeiten gemeinsam. Der eine wird genommen, der andere gelassen. Ich glaube, es muss hier um die Entrückung gehen. Weil zum Ende der Trübsalszeit wird nicht mehr der Gläubige und der Ungläubige in so einer Vertrautheit gemeinsam leben, als Ehepartner, als Nachbarinnen, als Befreundete, als Arbeitskollegen. Weil die einen werden das Zeichen des Tieres angenommen haben und werden Todfeinde sein von denen, die glauben. Ich glaube nicht, dass es hier um das Ende der Trübsalszeit geht, sondern es muss hier um die Entrückung gehen. Wenn wie aus dem Nichts der Herr Jesus kommt und die Gläubigen zu sich nimmt und die anderen dem Gericht überlässt. Dann wird das, was wir in Lukas 12 gelesen haben, wird sichtbar werden vor der ganzen Welt. Trennung zwischen denen, die glauben und die nicht glauben. Darauf bereitet der Herr die Jünger vor. Und es ist wichtig, dass wir als Gläubige an dieser Trennlinie festhalten, aus Treue zum Herrn. Der Herr ist wie eine Wasserscheide. Eine Wasserscheide ist der Punkt, wo die einen Wasser auf einem Bergkamm für eine Seite abfließen und die anderen auf die andere. In der Schweiz gibt es dieses Phänomen, ganz typisch, die Berner Alpen trennen das Berner Oberland vom Wallis. Und wenn 2 Schneeflocken auf der Wasserscheide der Berner Alpen auch nur 2 Zentimeter auseinander liegen und im Frühjahr abtauen, dann kann es sein, dass die eine Flocke nach Norden abfließt in die Aare und über die Aare in den Rhein und in der Nordsee landet und die andere fließt nach Süden ab und landet in der Rhone und im Mittelmeer. zwei Flocken, die nebeneinander liegen, die eine landet im einen Weltmeer, die andere im anderen. Und das ist das Bild, was der Herr Jesus uns gibt. Auf welcher Seite der Wasserscheide stehst du? Und wenn du auf der richtigen Seite stehst, dass du ins himmlische Jerusalem abfließt, dann halte daran fest und mach es klar in deinem Herzen, dass Menschen, die um dich herum leben, auch dahin kommen, aber verkündige keine Allerweltsversöhnung, keine Ökumene durch menschliches Wirken und Organisieren und Veredelung des Menschen im humanistischen Sinn. Das Evangelium wird ein Anstoß bleiben, bis der Herr wiederkommt. Wir müssen daran festhalten. Letzter Abschnitt. Jetzt wendet der Herr sich an die Volksmenge. Jetzt bereitet er nicht mehr die Jünger vor, sondern er wendet sich an diese großen Menschenmassen, die ihm nachfolgten. Von Wetterprognosen und offenen Rechnungen. Diese letzten Verse 54 bis 59 lassen sich klar noch einmal unterteilen in zwei alltägliche Begebenheiten, die der Herr Jesus jetzt benutzt, um die Volksmenge zu belehren. Vers 54, er sprach aber auch zu den Volksmengen, wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, sagt ihr, es wird Hitze geben und es geschieht. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen, wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Wer waren diese Menschen, die Volksmenge? Kommt ganz oft vor in den Evangelien. Es gibt die Jünger, es gibt die Bedürftigen, die Kranken, die Lahmen, die Blinden oder die einen Verwandten haben, der krank ist. Die kommen zum Herrn und bitten ihn um Hilfe. Dann gibt es natürlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die in der Regel seine Feinde sind. Und dann gibt es diese anonyme Volksmenge oder die Volksmengen. Oft wird gesagt, dass es viele Tausende waren. Bei der Speisung der 5000 waren es 5000 Männer plus Frauen und Kinder, also sicher 20.000 Menschen. Die folgten ihm nach. Und ich glaube, wir müssen uns da so Leute vorstellen, die einerseits sehr neugierig waren. Da war mal echt was los, nicht wahr? Das geschah ja nicht alle Tage, dass einer kam und Blinde gehend, sehend machte und so weiter. Oder Brot verteilte an alle und Fisch. Also sie waren neugierig, sie waren interessiert und doch schätzten sie die Anonymität der Menge und wollten nicht so richtig heraustreten, nicht so wirklich dem Herrn nachfolgen. Das ist die Volksmenge. Fernsehzuschauer würden wir heute sagen, die schon gerne mitkriegen, was alles so passiert, aber nicht persönlich involviert sein müssen. Und warum nennt der Herr sie jetzt mit diesem harten Wort, ihr Heuchler? Ihr Heuchler. Schon starker Tobak, oder? Wenn dich jemand Heuchler nennt, dann begründe das bitte mal. Also wenn ich ein Heuchler bin, dann will ich wissen, warum, weil das ist schon eigentlich ein Schimpfwort, oder? Keiner lässt das gerne auf sich sitzen. Eine sehr strenge Ermahnung. Was ist ein Heuchler? Im Griechischen ist es das Wort Hypokrites. Und wer Englisch oder Französisch kann, Hypocrite, der merkt schon, dass das ein Wort ist, das eben direkt auch übernommen wird in unseren Sprachen. Im Griechischen ist es ein Schauspieler. Also der Hypokrites war im buchstäblichen Sinn ein Schauspieler, der einen Beruf nachging, wo er eben lernte, eine Rolle zu spielen, die nicht dem entsprach, was er wirklich war. Wir erinnern uns noch alle, als wir Kinder waren und die ersten Theaterstücke oder Filme sahen, da ist ein Kind irgendwie verwirrt, wenn einer die Rolle eines Räubers oder eines Mörders spielt. Und dann denkt man, oh, das ist ein ganz böser Mann. Aber dann hört man, ja, das ist nur ein Schauspieler. Und im wirklichen Leben ist das ein freundlicher Familienvater. Und der tut nichts Böses und es wird auch nicht von der Polizei gesucht. Aber im Film spielt er diese Rolle. Das muss das Kind irgendwie einordnen, lernen. Ha? Und es gibt auch das Umgekehrte, dass im Film eben einer einen ganz lieben Familienvater spielt, aber dann lernt man in irgendwelchen Klatschzeitungen, der ist schon viermal geschieden und also mit Treue und so weiter hat er überhaupt nichts am Hut. Der Schauspieler muss lernen, sich zu verstellen, um die Rolle zu spielen, die er spielen soll. Und warum nennt der Herr Jesus jetzt die Volksmenge Heuchler? Normalerweise, wenn ihr hier an die Wand guckt, wird dieses Wort 20 Mal verwendet im Neuen Testament, meistens im Matthäusevangelium gebraucht. Die Zeit fehlt uns jetzt, aber wir würden sehen, im Matthäusevangelium wird das meistens auf die Pharisäer angewendet und ihre religiöse Heuchelei. Weil die sich nach außen sehr fromm gaben, gerne an den Ecken der Straßen, in den Synagogen laut beteten, um von den Menschen gesehen zu werden, oder vor sich her posaunten, wenn sie Almosen gaben, um geehrt zu werden. Aber der Herr sagt ihnen, inwendig seid ihr voller Unreinheit und Raffgier. Nach außen spielten sie die Großzügigen, aber inwendig waren sie geldgierig. Oder sie bestanden darauf, dass man seiner Frau treu sein muss, aber bestanden gleichzeitig darauf, aus jeder Ursache ihre Frauen entlassen zu dürfen, sie scheiden zu können. Natürlich mit einem Scheidebrief, das muss dann auch nach dem Gesetz geschehen. Sie waren ja gesetzlich, aber der Herr sagt, ihr seid Heuchler, ihr seid unrein. Ihr seid nicht euren Frauen treu, ihr wollt andere Frauen haben und sucht nach einem Grund, euch scheiden zu lassen. Also die Heuchler sind im Matthäusevangelium meistens die Pharisäer. 6 Mal sogar nennt er sie so in Matthäus 23. Aber hier sind es nicht religiöse Menschen, die der Herr so anspricht. Es ist die Volksmenge, wie ich eben sagte. Die Anonymen, die Unbeteiligten, die einfach so ein bisschen neugierig sind und die nicht heraustreten wollen zu einem klaren Bekenntnis. Warum nennt er sie Heuchler? Er illustriert es an diesen beiden Beispielen. Nehmen wir zuerst das erste. Wetterprognosen. Er sagt, ihr gebt euch sehr Mühe, richtige Wetterprognosen zu erstellen. Und kommt euch dabei ganz wichtig vor. Ihr schaut den Himmel an und sagt, oh, es kommen Wolken von Westen. Es wird regnen. Oder der Südwind weht. Und ihr sagt, es wird Hitze geben. Und so kommt es. Ihr seid tolle Propheten. Und bildet euch noch was drauf ein. Aber wisst ihr, wenn ihr richtige Propheten wärt und wenn ihr die wirklich wichtige Zukunft voraussagen könntet, dann würdet ihr euch nicht mit Wetterprognosen herumschlagen, würdet ihr die Wetterprognosen an ihrem Platz lassen und ihr würdet diese Zeit beurteilen. Was war diese Zeit? Es war die Zeit, wo Gott als Mensch auf der Erde war und das Evangelium der Gnade verkündigt wurde und Menschen zur Buße aufgerufen wurden. Was nützt es dir, wenn du Wetterprognosen voraussagen kannst und ein Jörg Kachelmann, der große Wetterprophet, vor dir erblasst, weil du es genauer voraussagen kannst als er, aber du keine Ahnung hast von biblischer Prophetie und nicht weißt, dass der Jesus jeden Augenblick wiederkommen kann und dann dein Schicksal besiegelt ist? Er fordert diese Menschenmengen heraus, die Ewigkeit anzuschauen und Prognosen für die Ewigkeit zu machen, beziehungsweise sich dafür zu interessieren und nicht für kurzfristige Prognosen. 2, 3, 4, 5 Tage können wir das Wetter voraussagen in unseren Breitengraden und dann ist es schon vorbei. Es gibt bei Wetterkommen, wo ich immer nachgucke, den 16-Tage-Wetterbericht. Ich gucke den immer interesseheitshalber an, aber ich weiß, nach 3, 4 Tagen haben sie eigentlich keine Ahnung. Es kann sich jederzeit ändern. In unseren Breitengraden zumindest. Und das macht der Herr hier deutlich. Er sagt, diese kurzfristigen Prognosen, ihr bemüht euch so, ihr seid so stolz darauf, wenn es wieder mal geklappt hat. Aber denkt mal an die wirklich wichtigen Prognosen, an die Prognose für deine Ewigkeit. Die interessiert dich nicht. Und dafür verwendest du keinen Augenblick. Es gibt Menschen, die werden 70, 80 Jahre alt und haben nie wirklich über die Ewigkeit nachgedacht. Ich war vor einiger Zeit bei einem Morsbacher, der ist mittlerweile gestorben, im katholischen Morsbach aufgewachsen. Und mit 60 Jahren war er gelähmt und schlimm dran. Und ich habe ihn gefragt, Uli, was hast du eigentlich in deiner Kindheit und Jugend immer gedacht, wenn du an irgendeiner Weggabelung Jesus am Kreuz gesehen hast? Tausende Male hat er ihn gesehen, ist 60 Jahre alt geworden und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Ich habe mir nie etwas dabei gedacht. Da kann einer 60 Jahre alt werden und er hat die Botschaft des Kreuzes, wenn auch nicht in ganz klarer Form, aber doch als Hinweis ständig vor den Augen und denkt nie darüber nach. Und der Jesus sagt, du bist ein Heuchler, wenn du so lebst. Wenn dich die Ewigkeit nicht interessiert. Es ist doch so klar, dass die Ewigkeit kommt. Und dann nimmt er noch ein Beispiel. In den Versen 57 und folgende. Warum richtet ihr auch nicht von euch selbst aus, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt und der Richter dich nicht dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen wird. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Hier geht es um eine Schuld, die ich bei jemandem habe und die ich noch nicht beglichen habe. Eine offene Rechnung. Und der Herr sagt ja nicht im ersten Abschnitt, Wetterprognosen sind sündig. Fangt nicht an, das Wetter voraussagen zu wollen. Es geht um Priorität. Und jetzt sagt er es noch krasser. Er sagt, ja, wenn du in diesem Leben hier eine Schuld hast, die auf dir lastet, dann gib dir Mühe, diese Schuld zu bezahlen. Denn wenn du das nicht schaffst, dann landest du im Schuldturm und musst dort für viel weniger als den Mindestlohn arbeiten, bis der letzte Cent bezahlt ist. Das wird dich 10, 20 oder 30 Jahre kosten. Das ist die irdische Realität. Aber wiederum benutzt er dieses Bild, um auf die ewigen Tatsachen hinzuweisen. Denn jeder Ungläubige ist gewissermaßen in seinem Leben auf dem Weg mit der himmlischen Obrigkeit, mit Gott. Und Gott wartet darauf, dass die Schuld, die auf dem Menschen lastet, vom Menschen beglichen wird. Aber wie kann der Mensch das machen? Nicht indem er im Schuldenturm arbeitet, sondern indem er die Botschaft der Gnade annimmt und Buße tut und sich unter das Evangelium beugt. Das und dazu fordert der Herr seine Zuhörer heraus. Denkt an eure Schuld vor Gott. Und so wie ihr euch Mühe gebt, hier auf der Erde aus einer Schuld, die auf euch lastet, herauszukommen, so bemüht euch doch, was die ewige Schuld angeht, mit Gott ins Reine zu kommen. Meine Frau hatte einmal einige Jahre lang ein Nachhilfezentrum mit einer Freundin zusammen. Und dann kam ein windiger Geschäftsmann und hat ihnen angeboten, sie in ein Branchenverzeichnis eintragen zu lassen, also wo Berufe aufgelistet sind und die entsprechenden Adressen. Weil er sagte, die Leute müssen wissen, dass ihr als Nachhilfezentrum hier erreichbar seid und existiert. Und dann dachten die, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee und haben unterschrieben, haben aber nicht bemerkt, dass das über 1000 Euro kostete, dieser Eintrag. Das war irgendwie im Kleingedruckten, da hatte ihnen das nicht gesagt. Dann haben sie die Rechnung bekommen und sind total erschrocken und wussten nicht, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus. Das ist ein dummes Gefühl, oder? Wenn du eine Schuld auf die Last und denkst, ich will das aber nicht bezahlen und ich kann es gar nicht bezahlen. Und dann haben sie einen Rechtsanwalt nehmen müssen, der hat dann nur 200 Euro gekostet, hat auch wehgetan, aber dann sind sie rausgekommen aus der Nummer. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wie du plötzlich merkst, hey, ich habe eine Schuld und wie komme ich da raus? Eine Teenagerin oder Endteenagerin, junge Erwachsene, hatte einen Freund, der ist auf Abwege geraten, hatte kein Geld, aber nahm Drogen. Und sie hatte eine Kreditkarte. Und dann hat sie gedacht, ja, ich kann ihm ja meine Kreditkarte leihen. Dann kann er sich Lebensmittel kaufen oder Kleider. Sie war sicher, dass das nur bis null geht und dass dann kein Kredit mehr gegeben wird. Aber sie hatte übersehen, dass die Bank hier einen Überziehungskredit bis 2000 Euro eingeräumt hatte. Und beim nächsten Kontoauszug ist sie zu Tode erschrocken, als sie sah, dass ihr lieber Freund das ausgenutzt hatte, schamlos bis zum Limit. Und das ist ein ganz dummes Gefühl, nicht wahr? Wenn man dann plötzlich so eine Schuld auf sich sitzen hat. Aber der Herr sagt, ihr Heuchler, warum seid ihr so bedrückt durch die Schulden, die ihr hier auf der Erde habt, und ihr wollt nicht über die ewigen Schulden nachdenken? Ein richtiges Verhalten in Bezug auf die ewigen und die zeitlichen Dinge. Ich sagte zu Beginn, ich will von Herzen hoffen, dass hier nur bekehrte Menschen sitzen, dass ihr alle wiedergeboren seid und dass diese Frage für euch geklärt ist. Aber auch als Gläubige werden wir aufgerufen, immer und immer wieder, nicht für die Speise zu wirken, die vergeht, sondern für die Ewigkeit. Natürlich haben wir alle unsere irdischen Sorgen, unsere irdischen Pflichten, und denen müssen wir nachgehen. Aber der Herr erinnert uns immer und immer wieder daran, dass das Entscheidende die Ewigkeit ist. Wie oft sind wir nicht wie ein Jonas, der fröhlich unter einem Schattenbaum sitzt, den Gott geschenkt hat, angenehme Umstände, in denen wir leben dürfen, und dann werden die kurz weggenommen, weil der Herr uns auf die Verlorenheit von 120.000 Einwohnern Ninives aufmerksam machen will, und für die haben wir keine Herzensregung bereit. Wir sind nur betrübt darüber, dass unsere schattenspendenden Umstände verdorrt sind. Und so gäbe es viele Beispiele in der Bibel, wo dieser Kontrast immer und immer wieder deutlich gemacht wird. Vielleicht kennt ihr Menschen in eurem Umfeld, die das Evangelium gehört haben und die sagen, ja, aber das so mit Himmel und Hölle und so diese krassen Gegensätze, das macht mir eigentlich Angst und ich möchte mich nicht aus Angst bekehren. Ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht aus Angst bekehren, würde der Herr Jesus ihm genau das sagen, was wir hier gelesen haben. Du Heuchler, du tust so viele Dinge aus Angst, du ziehst dich warm an, wenn es kalt wird, im Moment eher nicht, aber der Winter kommt bestimmt und dann tun wir das wieder. Wir halten an vor roten Ampeln, weil wir Angst haben, in einen Unfall verwickelt zu werden. Wir haben Angst, schimmlige Lebensmittel zu essen, weil wir Angst vor Krankheit haben. Wir tun jeden Tag unbewusst unzählige Dinge, weil wir Angst vor den negativen Konsequenzen haben. Das dürfen wir unseren Mitmenschen, die so ein Argument bringen, in aller Liebe sagen. Es ist gut, wenn du aus Angst bewegt wirst, dir über die Ewigkeit Gedanken zu machen. Wetterprognosen sind wichtig, aber völlig belanglos im Vergleich zu Prognosen über das ewige Schicksal des Menschen und über die kommende Herrschaft Christi. Offene Rechnungen sind ein echtes Problem, aber völlig belanglos im Vergleich zu unvergebener Schuld bei Gott. Lasst uns bei aller Begeisterung für Fußballspiele, bei aller Freude über einen warmen Sommer, bei aller Dankbarkeit über günstige Lebensumstände nie vergessen, dass wir zu viel mehr berufen sind, dass wir für eine ewige Herrlichkeit bestimmt sind und mit einem Auftrag versehen sind, mit einem Auftrag ausgesandt sind, der die wichtigste Botschaft der Welt für alle Menschen ist. Möge der Herr dir und mir helfen, diese ewigen Dimensionen in unseren Herzen zu tragen, darin zu leben und sie auch nach außen dann gottgemäß zu repräsentieren. Amen.